Ja, ich möchte nochmal beten, bevor wir anfangen. Vater, wir danken dir, dass wir heute hier in Freiheit und im Frieden zusammenkommen dürfen. Und ich danke dir, dass wir heute Morgen uns auf dich fokussieren dürfen, Vater. Ich danke dir, dass wir das im Lobpreis machen durften, dass wir uns die Richtung schon mal von unserem Seele, von unserem Geist, von unserem Verstand, von uns allem, was wir haben, dass wir uns darauf ausrichten konnten, Vater. Und ich bitte dich jetzt um deine Gnade, dass du mir hilfst, Vater, dein Wort richtig zu sagen, so wie du das haben möchtest, Vater. Und ich bete auch für uns alle, dass wir unsere Herzen öffnen lassen von dir jetzt, dass du die Herzen öffnest, dass wir hören, dass ein guter Same hineinfällt und dass eine gute Frucht daraus entsteht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Fight the fight ist das Thema. Und da wollte ich jetzt nicht einfach so einsteigen. Wir fangen an mit einem kleinen Rätsel. Was ist das? Pflaster? Ja, Steine. Bleiben wir beim Begriff Steine. Richtig, Conny. Was ist das hier? Schotter. Schotter, sehr gut. Gucken wir mal. Stimmt, Arnulf. Hier vorne ist die Intelligenz geballt versammelt. Und was ist das hier? Wie? Kieselsteine? Ja, Kies. Sagen wir Kies. Ja? Richtig. Richtig, Christian. Und das hier? Kohle. Auch richtig. Und das hier? Moos. Auch richtig. Ihr seid hervorragend. Und das hier? Kröten. Richtig. Um was geht's heute Morgen? Um Geld, ja. Und hier steht drauf, in God we trust. Wer immer das dann aufgeschrieben hat auf den Dollarschein, steht in Wirklichkeit auch oben. Die werden sich was gedacht haben. Ich weiß es nicht, ob man da vielleicht ein Fragezeichen dran machen soll, aber auf jeden Fall, es geht heute um Finanzen. In God we trust. Auf Gott vertrauen wir. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Was? Schauen wir mal. Vom Umgang mit Finanzen. Kämpfe den täglichen Kampf des Glaubens, everyday life. Jeden Tag kämpfen wir den Kampf des Glaubens. Und es hat was mit Finanzen auch zu tun. Mit Finanzen haben wir jeden Tag zu tun. Da ist jeder von uns betroffen. Es gibt keinen, der nicht irgendwie mal ein Kaugummi kauft oder sonst irgendeine Transaktion tätigt. Und heute mit dem Internet geht es ja recht schnell, dass wir uns irgendwo bei Amazon was bestellen und ein armer Paketbote muss es dann liefern. Also wir haben da viel damit zu tun. Und das ist ein Kampf, ja, ein Kampfgebiet. Und in der Vorbereitung, da ging es mir letzte Woche am Sonntag so elend, dass ich gedacht habe, das ist ja nicht normal. Also das war, also ich habe das nicht oft, aber das war spürbare, wie dämonische Angriffe. Also das habe ich richtig körperlich gemerkt und habe gedacht, dass dieses Gebiet, das ist vom Feind besetzt. Der Teufel sitzt auf die Finanzen, auf unsere, auf andere. Da hockt der Droge und mit dem will er machen, was er sich in seiner abartigen Fantasie und Ideenmäßigkeit ausgedacht hat. Deshalb ist das Thema, das wir heute machen, das ist ein Einbruch in den Machtbereich des Feindes. Ja. Ist gefährlich. Wir machen was Gefährliches, aber der, der in uns lebt, der ist größer wie der, der in der Welt draußen lebt. Also wir sind auf der Seite des Siegers und wenn wir auf das hören, was der Sieger und der auferstandene Herr gesagt hat und machen, dann sind wir immer auf einem guten Weg. Ein Zitat von Francis Bacon: Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Ja. Geld soll uns dienen, mit dem sollen wir arbeiten, das haben wir, mit dem gehen wir um. Und es dient uns, aber wenn nicht wir das Geld besitzen, sondern das Geld besitzt uns, die Finanzen besitzen uns, dann sind wir nicht mehr frei und dann haben wir ein echtes Problem. Und dann eins meiner Lieblingszitate, das habe ich nicht gelesen, sondern gehört vor vielen Jahrzehnten, kann man schon sagen, von unserem alten Vorsitzenden Gottlob Ling. Wer kennt ihn noch, Gottlob Ling? Ein paar wenige. Gut, Gottlob Ling hat gesagt mal in einer Predigt, wir geben nicht, weil wir haben, sondern wir haben, weil wir geben. Ja. Das ist ein Prinzip des Reiches Gottes. Wir geben nicht, weil wir haben, sondern wir haben, weil wir geben. Sprüche Salomons, wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist Nichtigkeit. Ich vermute, es ist in Monaco und da sind zwei Yachten drin im Hafen, weil viel mehr hat nicht mehr Platz. Ja. Guckt euch mal die Geräte an. Ja. Das gehört eurem Mann. Vermutlich so ein russischer Oligarch, der sich das mal gedacht hat, na ja, da kann ich ja gar nicht alles mitnehmen, alle Freunde und so weiter, können Partys feiern. Und dann hat er sich so ein Gerät gekauft. Und die anderen, die Gläuner, das ist ja auch nicht wenig, da könnte mir ein wunderschöner Gemeindeausflug machen aus dem Mittelmeer, auf dem Mittelmeer. Und da sehen wir, das hat kein Ende. Wenn du mit Geld umgehst, du wirst vom Geld niemals satt und vom Reichtum des... Ja, wir haben so viel Geld ist in Hand von so wenigen. Ich glaube, 1% der Weltbevölkerung hat 90% von allem Besitz und allem Geld, was auf der Welt kursiert. Das ist ja Wahnsinn. Und da gehören wir hier, die wir heute Morgen sitzen, noch zu den Reichen. Ja. Timotheus, zweiter Brief, schreibt der Paulus an seinen Timotheus, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, und die Liste geht jetzt noch weiter, und von diesen wende dich weg. Und ich habe mal nachgeschaut, schwere Zeiten, das Wort, das bedeutet auf Griechisch Kalepos, und es kommt nur einmal noch im Neuen Testament vor, im Matthäus-Evangelium Kapitel 9, und zwar geht es da da kommt Jesus an See Genezareth und dann kommen ihm zwei Besessene, zwei dämonisierte Menschen kommen ihm entgegen, zwei Männer, und da steht drinnen, schwer wütend sind sie ihm entgegenkommen. Und ich glaube, das, was mit dieser dämonischen Belastung ist, wie das Jesus begegnet ist, dass es uns heute in dieser Schwere, in dieser Heftigkeit, dass wir in einer Zeit leben, wo wir das erleben dürfen. Ja. Das ist nur noch, es geht nur noch um die Kohle, nur noch um Gewinn, nur noch um Absahen. Ein paar andere kleine Leute, ich sage jetzt mal nur mal Lastwagenfahrer, Paketdienstzusteller, ich sage mal die Leute, die unser Gemüse machen, wo beim Aldi kaufen für ein paar Euro, wo unsere Banane pflücken, wo unseren Kakao machen. Und viele Dinge, unsere Kleidung wird in Bangladesch gefertigt und im Ausland. Viele, viele, viele Leute, die arbeiten dafür einen Hungerlohn und ein paar zocken ab. Und wir profitieren nur davon, dass andere Leute sich für uns schinden. Ja. Es geht nur noch um die Kohle. Wenn du jetzt in Fußball guckst, die FIFA, kennt ihr FIFA? Wer kennt FIFA? FIFA, also der Weltfußballverband. In meinen Augen ist es eine kriminelle Vereinigung. Ja. Die schieben das Geld nur noch so hin. Die gucken bloß nur, wo kann man die Leute immer noch mehr abzocken, immer noch mehr Spiele ansetzen, die Weltmeisterschaft immer noch mehr vergrößern, immer noch mehr Fernsehrechte. Also das geht in unser ganzes Leben hinein. Wenn wir denken, die Finanzkrise 2009, die älteren Geschwister können sich nur daran erinnern, ja. Da haben ein paar Leute um des Gewinns, um der Kohle willen, sage ich jetzt mal, haben die ganze Weltwirtschaft aufs Spiel gesetzt. Das war ein ganz großes Glück und eine ganz harte Fahrt am Riff, dass wir da als Weltwirtschaft nicht baden gegangen sind, ja. Sprechend macht trockenen Mund. So, danke schön. Also wir sind auf jeden Fall, ich glaube, dass wir in diese Zeiten leben und dass wir in diese Kämpfe mit drin sind. Dass auch, um unsere Seele ein Kampf stattfindet, immer mehr, immer schneller, immer höher, immer größeres Auto, immer schicker angezogen, immer mehr im Kleiderschrank. Ja. Das sind wir nicht ausgenommen, weil wir werden jeden Tag bombardiert in der Werbung. Germany's Next Model, gucke ich mir vor, bevorzugt an. Natürlich nicht. Aber versteht ihr, es geht alles ums Irdische. Und vorher haben wir gelesen, das ist alles nichtig. Der ganze Reichtum, das ist alles nichtig. Eines Tages werden wir hier von dieser Erde verschwinden. Wir müssen da unseren Platz räumen. Und dann nehmen wir überhaupt nichts mit. Überhaupt gar nichts. Jetzt wird's Tag. Jetzt wird's Licht. Jetzt wird's hell. Jetzt kommt Jesus auf den Bildschirm. Jesus predigt in der Bergpredigt. Da hat er seine Jünger um sich versammelt. Hat er sich auf den Berg gesetzt. Und seine Jünger traten zu ihm. Also das ist eine Predigt für die Jünger und nicht für die Welt. Ja? Wenn die Welt das machen täte, wäre das okay. Aber die können das gar nicht. Du musst erlöst sein, du musst von neuem geboren sein, du musst ein Kind Gottes sein, dass du da überhaupt in diese Bereiche hineintreten kannst. Weil das, normal geht es nicht. Ja? Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben, und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören, wo Diebe nicht durchgraben, noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und schon dieser Satz, der stellt alles auf den Kopf, wie unser weltliches, wie unser Weltsystem funktioniert. Die würde es genau andersrum sagen. Ja. Jesus stellt alles auf den Kopf, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Wir Menschen sind so angelegt, dass wir sammeln, gucken, dass wir Vorräte haben, dass das alles immer läuft, dass wir uns in einer vermeintlichen Sicherheit befinden. Ja. Und Jesus sagt, sammelt euch keine Schätze auf der Erde. Ja. Wo Motte und Rost zerstören, sieht man bei den Autos. Früher haben wir es bei den Autos gut gesehen. Da war immer viel Rost, heute ist mehr Plastik. Da kann nicht so viel rosten. Der Trabi ist gar nicht gerostet, weil der war aus Presspappe. Ja. Aber in der Regel gehen die Sachen, was Jesus sagen wollte, das ist alles endlich, verderblich, das ist einem Zerfall unterworfen. Ja. Sammelt euch Schätze im Himmel. Und da musst du erstmal ein Gotteskind sein, da musst du mit Jesus eine persönliche Beziehung haben, dass du überhaupt das machen kannst, weil bevor du im Himmel keinen Platz hast, kannst du auch keine Schätze dort sammeln. Ja. Und diese Schätze, die wir dort sammeln, die sind ewig. Ja. Die eilen uns, das, was wir dort sammeln, das eilt uns voraus. Und eines Tages, wenn wir unsere schöne Wohnung beziehen dürfen, die der Herr seit 2000 Jahren für uns vorbereitet, dann werden wir das vielleicht wieder treffen, in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß es nicht. Ja. Aber diese Werte, die sind ewig. Ich hab das, was ich in normalen Gemeinde gebe, ja, habe ich noch so ein paar Projekte, Open Doors zum Beispiel, oder Come and Go, das ist so eine Kuba-Evangelisation. Da habe ich so ein paar Sachen, da gebe ich immer was hin. Und dann habe ich im Sommer war mal so in so einem Newsletter, da stand drin, sie haben noch ein paar Plätze frei für Jugendliche in Berlin, die nennen sich Lichtblick, die machen mit arme Jugendliche, ja, Sozialschwache, soziale Brennpunkte, da sind die drin und versuchen die Kinder und die Jugendliche einen Platz zu geben, wo sie sich wohlfühlen können, wo sie Hausaufgaben machen und vor allem, wo sie Jesus kennenlernen. Und die hat immer so Urlaubscamps an der Ostsee. Und da konnte man, ich glaube, das war 100 Euro oder so, da konnte man für 100 Euro einem Kind, das kein Geld hatte, einen Urlaubsplatz geben, ja, und einen Teilnehmerplatz. Ja. Und da hat mich der Heilige Geist sofort angesprochen. Mach das. Ja. Und habe den Huni überwiesen. Und später habe ich mir gedacht, weiß ich das, ob da nicht vielleicht ein Kind hinkommt, das eine Begegnung mit Jesus hat, dessen Leben verändert wird und der irgendwann mal anfängt, für den Herrn zu arbeiten, der irgendwas für Jesus macht und andere Menschen gewinnt, andere Menschen hilft und andere Menschen hilft, dass sie in die Nachfolge mit Jesus reinkommen. Das ist doch super. Schaut Leute, der Gedanke her. Ganz abgesehen davon, dass Jesus gesagt hat, gebt, so wird euch gegeben. Ja. Wenn ihr weggebt, dann wird es euch wiedergegeben. Vielleicht nicht gleich, vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Ja. Wenn du gibst, dann kann das sein, dir geht nichts mehr kaputt. Zum Beispiel. Ja. Auf irgendeine Art und Weise, sagt Jesus, wird euch zurückgegeben ein volles, gedrücktes, gerütteltes und geschütteltes Maß. Da geht nichts mehr rein. Und wer Gott kennt und weiß, wie großzügig er ist, wenn er unsere Schöpfung hinausschaut, ja, wie großzügig er alles gemacht hat, dann ist doch bei uns nicht nickrig. Versteht ihr? Gott ist nicht nickrig. Wenn wir geben, mit unseren bescheidenen Mitteln, die wir haben, dann gibt Gott großzügig. Ja? So ist er. Jesus stellt alles auf den Kopf. Und wenn wir Nachfolger Jesus sein müssen, wollen, dann müssen wir auf den Kopf gestellt sein. Oder auf die Füße, besser gesagt. Dann müssen wir es richtig machen. Ja? So wie Jesus es gesagt hat. Die Lampe ist des Leibes. Des Leibes ist das Auge. Wenn dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib Finsternis sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Auf das, was wir gucken, auf das, was uns beschäftigt, auf das, was uns beeindruckt, das wird in unser Herz hineinfallen. Ja? Wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, wenn ich die Bibel lese, wenn ich Gemeinschaft habe mit Geschwistern und so weiter, wenn ich mein Auge aufs Reich Gottes habe, dann war ja Licht das Auge hören. Da wird es hell, da wird es klar. Da habe ich klare Vorstellungen, klare Ziele, klare Leitung. Jakobina, wo bist du? Ganz hinten. Bescheiden und demütig sitzt sie ganz hinten. Seht ihr, da wird man von Gott geführt, da kann ich Gottes Stimme hören, ja. Wenn ich auf das schaue, was das Reich Gottes ist, dann höre ich seine Stimme, dann höre ich seine Führung, dann sagt er, mach das, mach jenes, lass die Finger von dem weg. Und ich sehe das jetzt mit dem Fokus, man kann sich so viel Schrott im Fernsehen angucken jeden Tag. Ja. Man kann sich Pornografie angucken und das sind lauter Dinge, die machen unser Herz finster. Und da gibt es viel, da gibt es Mode. Das können ja ganz harmlose Dinge sein. Mode, Sport, was weiß ich. Das heißt nicht, dass wir cool Fußball gucken dürfen. Ja? Aber mit was fülle ich mein Herz? Was beschäftigt mein Herz? Wo ist mein Schatz? Niemand kann zwei Herren dienen. Das ist eigentlich ganz einfach, was Jesus hier sagt. Wir müssen eine Entscheidung treffen, wie wir dienen wollen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Eine ganz klare Aussage, entweder schwarz oder weiß. Du kannst nicht bloß ein bisschen dem Mammon dienen und den Rest gibst Gott, sondern Jesus sagt ganz klar, entweder bist du mein Nachfolger, oder du machst dein Ding. Wenn ich mein Ding mache, dann wird es verschwinden. Das wird weg. Am Ende meines Lebens wird nichts mehr übrig bleiben davon. Ich kann keinen Cent, ich kann nichts mitnehmen. Ich kann kein Auto mitnehmen im Himmel, keine schöne Klamotte, keine schönen Schuhe. Ich kann nichts mitnehmen. Nicht mal das letzte Hemd, was ich anhabe, werde ich mitnehmen. Das bleibt in meiner Hülle drauf. Und so wie ich von dieser Erde weggehe. So wird es sein, ich kann nichts mitnehmen. Ja? Und deshalb braucht man Weisheit, wie man mit den Gütern dieser Welt umgehen wird. Gott hat uns, ich sage mal, gesegnet hier in Deutschland mit Gütern, mit Gaben, mit Gutem. Aber das ist nicht bloß für uns, dass wir es in unserer Gier verzehren, sondern dass wir damit auch was Vernünftiges machen. Und hier an dieser Stelle muss ich einen Einschub machen. Und zwar einen wichtigen Einschub. Der reiche Jüngling, Matthäus Kapitel 19 steht es drin. Das lese ich jetzt nicht vor, das lesen wir auch nicht, sondern das erzähle ich jetzt so. Als Jesus wieder so auf dem Rückweg war nach Jerusalem, wo seine Leidenszeit stattfinden sollte, da kam so ein junger Mann, heißt der reiche Jüngling, aber der war zwischen 20 und 40 vermutlich, bin ich fast auch noch ein Jüngling, der kam und sagte: Guter Meister, was muss ich machen, damit ich das ewige Leben erbe? Ja? Und Jesus guckt ihn erstmal an und sagt: Was nennst du mich gut? Einer ist gut, Gott. Ja. Der wusste nicht, mit wem er spricht. Ja. Das war ihm nicht bewusst. Und dann sagt Jesus zu ihm: Halte die Gebote und dann wirst du leben. Er sagt: Ja, das hab ich gemacht. Ja. Jesus sagt: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, du sollst Vater und Mutter ehren und so weiter, was da alles kam. Hat er ihm das erklärt und der Jüngling sagt: Das habe ich gemacht von Jugend auf. Und ich sage mal, das glaube ich dem sogar. Das hat er wirklich gemacht, so wie der Paulus gesagt hat, er war im Gesetz untadelig. Ja? Paulus hat alles gesetzesmäßig alles richtig gemacht. Und dieser junge Mann hat alles richtig gemacht. Und im Markus-Evangelium steht drin, Jesus gewann ihn lieb. Ja. Aber, und jetzt kommt der absolute Hammer, aber Jesus sagt nicht: Super, super, auf einen reichen Himmel gewartet. Der kann uns unterstützen. Einer mit Kohle, den können wir brauchen. Ja, folgt mir nach. Nee, Jesus sagt: Eins fehlt dir noch. Eins, plus eins, plus eins. Denke ich, was, wenn Jesus mir sagt, nicht eins, was dem mir fehlt, ich weiß es nicht. Zu ihm hat er gesagt: Eins fehlt dir noch. Verkauf deinen ganzen Besitz, was du hast, und folge mir nach. Und es ist so toll auf dem Bild dargestellt. Ja, der Reich, wie der schöne Kleider und schöne Mütze und alles. Gell? Und Jesus lädt ihn ein, verkaufe alles und folge mir nach. Und da sieht man, wie er überlegt, wie er nachdenkt. Und die Bibel sagt, er ging traurig weg. Traurig ging er weg, traurig. Sein Besitz hat ihn nicht glücklich gemacht. Der ging traurig weg. Und Jesus ist auch dem nicht nachgelaufen. Er hat gesagt: Komm, überleg das nochmal. Das kriegt man schon hin. Machen wir mal. Komm, machen wir einen Deal. Das kriegt man, irgendwie kriegt man das hin. Nee, der hat ihn laufen lassen. Ja. Jesus stellt vor die Wahl und lässt laufen. Er achtet und respektiert die Entscheidung, die dieser junge Mann getroffen hat. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Geht nicht. Es geht nicht. Jesus hat es selber ja auch gelebt. Ja. Jesus hat keine Reichtümer gehabt. Er hat gesagt, er hat nicht mal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann zum Schlafen. Ja. Die Füchse haben Grube und so weiter. Und ich habe keinen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Und er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen, den ganzen, also das können wir uns ja eh nicht vorstellen, was es heißt, die Herrlichkeit im Himmel und auf dieses Dreckloch runterzukommen. Muss ich sagen. Man muss es leider so sagen, so schön die Welt ist, so es ist, die Menschen haben es kaputt gemacht. Und ich sage jeden Tag, der Planet ist nicht mehr zum Retten. Wenn sie Wale fischen, die haben 5 Tonnen Plastik im Magen drinnen, ja. Alles ruiniert, alles kaputt gemacht. Alles Schöne, das Gott uns gegeben hat, wird ruiniert und kaputt gemacht und zerstört um der Kohle willen. Und Jesus hat das verlassen, denn die Schätze, der hat es nicht wie ein Raubfisch gehalten, seine Herrlichkeit, sondern er kam runter und wurde gehorsam, wurde Mensch und bis zum Tod am Kreuz. Der hat es durchgezogen, dass ihm nichts gehört und dass dem Vater alles gibt, ja. Und dieser reiche Jüngling, der ging davon und Jesus hat keine Kompromisse gemacht, nichts zurückgenommen, was er in der Bergpredigt ein paar Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre vorher gesagt hat, hat er nichts zurückgenommen, sondern es war, so war es. So ist es. Und die Jünger, als die das gehört haben, wisst ihr, was da die Bibel sagt? Die entsetzten sich, die haben die Krise gekriegt, die haben gedacht, ja, wer soll dann gerettet werden? Ja. Wie soll dann ein Mensch in den Himmel kommen? Das geht doch überhaupt gar nicht. Und Jesus sagt, bei Menschen ist es nicht möglich, aber bei Gott ist es möglich. Weil Gott verändert durch seinen Heiligen Geist Menschen. Das ist was Wunderbares, ja. Gott manipuliert nicht, der macht sich keine Puppen, keine Theaterpuppen an den Fäden, wo er vor sich her laufen lässt, sondern Gott befreit unser Inneres von diesen Festungen, die der Teufel in unserem Leben gebaut hat oder wo wir das zugelassen haben, dass der Teufel das baut. Oder wo wir das gar nicht gemerkt haben, dass da was gebaut wird, wo wir gar nicht mehr frei sind, wo wir gar nicht mehr rauskommen. Ja? Und die Tradition oder die alte Kirchengeschichte sagt, dass der Jüngling, dass es der Johannes Markus war, der später Mitarbeiter beim Paulus und beim Barnabas war. Also der hat den Weg zurückgefunden. Die Gnade Gottes hat ihn befreit. Und um das geht's ja eigentlich. Jesus will ja nicht kommen und uns Geld wegnehmen. Ja? Tani hat gesagt, ja, heute Abend sprechen wir über die Finanzen in der Vereinssitzung. Ja. Er hat gesagt, aber wegen dem sage ich das jetzt halt nicht. Aber Jesus ist nicht, der kam nicht, um uns unser Geld wegzunehmen, sondern er kam, um uns frei zu machen, dass wir in Freiheit mit dieser Sache umgehen können. Ja. Dass wir immer befreite Leben sind. Das ist ein Unterschied, ob ich in der Jüngling, so reicher war, der war ein Knecht. Er war ein Knecht des Geldes. Ja? Er konnte keine freie Entscheidungen treffen. Er war immer gebunden an seinen Besitz. Und Jesus hätte ihn und hat ihn dann später mal, hat ihn frei gemacht. Und genau das ist das, was Gottes Plan mit uns ist. Egal was es ist, alles, was uns knechtet, hat nichts mit dem Reich Gottes zu tun, sondern Jesus will uns in die Freiheit der Gotteskinder einführen. Ja? Dass in alle Bereiche unseres Lebens, wo wir merken, wir sind noch nicht frei, dass er diese Fesseln löst und uns laufen lässt, ohne dass wir das Gefühl haben müssen, oh, jetzt habe ich auch was versäumt, oh, jetzt habe ich was hergegeben. Deshalb sage ich euch, und da geht es ja eigentlich darum, ja, wie soll das funktionieren, wenn wir kein Geld mehr, ja, wie soll das funktionieren, wenn wir Schätze im Himmel haben? Ja? Wir machen uns abhängig von Gott. Und wer sich von Gott abhängig macht, das ist wie einer, wo die eigene Nordwand aufgeht und hat einen geschulten Führer über sich. Und es gibt ja Leute, die gehen ja als 80-Jährige auf Mount Everest auf. Das schaffen die aber nicht alleine, sondern weil sie gute Führer haben. Ja? Und Sherpas, die sie ab und zu auch mal ein bisschen schleppen, wenn es nicht mehr so ganz geht. Ja? Und so ist es auch, wenn wir abhängig sind von Gott, dann übernimmt er die Führung und wir gehen hinterher. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Ja? Wenn Gott dir das Leben und den Körper gegeben hat, das Wichtigste von allem, sollte er dir dann nicht den Rest auch noch geben, dass du ein menschenwürdiges Dasein führen kannst? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Ja. Die haben nicht mal Hände, Vögel. Die müssen picken. Ja, eine Schlange hat gar nichts, die hat immer Füße und die kriegt auch was zum Essen. Ja? Gott hat für alle gesorgt und wenn er für die Leute sorgt, wie viel mehr sorgt er dann sich um uns, dass wir einfach das haben, was wir brauchen zum Leben und darüber hinaus. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Jesus will uns von Sorgen befreien. Ja. Finanzielle Sorgen, Beziehungssorgen, was, egal, welche Sorgen. Ja. Das ist fantastisch. Ja, wir können entspannt lernen, Jesus nachzufolgen und ihm in die schwierigen Situationen vertrauen. Weil im normalen Leben geht ja alles seinen, glauben wir, sozialistischen Gang. So hat man früher gesagt, ja, geht ja alles seinen Gang. Aber es gibt manchmal Zeiten, da wird es eng. Ja. Und da dürfen wir auf Jesus vertrauen. Und ich glaube, jetzt kommt der absolutes Highlight. Das hat es noch nie gegeben im Gottesdienst. Absolute Weltpremiere. Wisst ihr, was das ist? Dieser kleine Kamerad ist mir so ins Herz gewachsen. Wer könnte eine Idee haben? Hat jemand eine Idee? Das ist keine Nudel, keine Spaghetti, keine Zusammengerollte, keine Drädle oder sowas. Das ist was ganz Besonderes. Das ist ein Wurm, der heißt Olavius algarvensis, weil in der Algarve hat man ihn zum ersten Mal gefunden. Der hat keinen Mund, keinen Darm und keinen Po. Der isst, der lebt von giftigen Gasen im Prinzip. Ja? Der darf normal gar nicht leben. Der darf gar nicht leben, kein Mund, kein Darm, kein Po. Also Stoffwechsel eigentlich ausgeschlossen, ja. Wie geht das denn, ist die Frage, die jetzt kommt. Dieser kleine Wurm hat unter seiner Haut Bakterien und die bauen zum Beispiel Schwefeldioxid, bauen die um, dass der Energie davon bezieht. Ja? Und wenn es kein Schwefeldioxid gibt, das ist der nächste Hammer, dann hat er Bakterien, die irgendwas verstoffwechseln, wo Schwefeldioxid dabei rauskommt. Und die Bakterien, die das Schwefeldioxid umbauen, von denen lebt er. Fantastisch. 2,5 Zentimeter lang, so 20 bis 20 Millimeter lang. Und dann sage ich mir, wenn sich Gott um einen Wurm kümmert, der nicht mal Mund, Darm und Po hat, wie viel mehr kümmert er sich um unsere Bedürfnisse? Ja? Der dafür sorgt, dass der irgendwo im Sand drin ist mit seinen Bakterien. Ich weiß nicht, ist der glücklich, zufrieden? Wie geht's dem? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber der lebt, ja? Und wie viel mehr macht Gott mit unserem Leben? Warum seid ihr um die Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes. Wie sie wachsen, sie mühen nicht, also die arbeiten sich nicht, die schleppen keine Schubkarre. Sie spinnen nicht, die man hat keine Kleidung. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit begleitet war, wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Kleingläubig, das ist... Das ist, ich möchte sagen, das ist kein Lob. Ja. Als Petrus aus dem Sturm aus dem Boot ausgestiegen ist und zu Jesus sagt, wie du bist, dann komme ich raus. Und Jesus sagt, komm, und Petrus geht raus. Und dann guckt er auf Jesus. Und solange er auf Jesus guckt, dann läuft, funktioniert es. Und in dem Moment, wo er auf die Wellen guckt und auf die Umstände, das kann ja gar nicht sein, was ich hier mache. Und dann geht er unter und Jesus holt ihn raus. Und was sagt Jesus zu ihm? Mensch, Petrus, du hast probiert, vor alle anderen, du bist der Beste von alle. Ja. Nee, das sagt, warum zweifelst du, du Kleingläubiger? Ja. Das ist wie zum Schwabe sagt, du Halbdepp. Ein Depp, von dem hat man nur Anerkennung. Aber ein Halbdepp, der hat es nicht mal zum Depp geschafft. Versteht ihr? Kleingläubige. Habt ihr immer noch nicht begriffen, wer ich bin, dass ich euer Herr und Meister bin, dass ich die Welt und das Universum und alles geschaffen habe? Und ihr macht euch wegen solcher Kleinigkeiten Sorgen. Ja. Kleingläubige wollen wir nicht sein. Wir wollen keine Kleingläubige sein, wir wollen Gläubige sein, wir wollen vertrauen, wir wollen wachsen im Glauben. Ja, dass wenn das Leben mit seinen Schwierigkeiten kommt, und Jesus sagt es auch, seid nicht besorgt, was ihr essen sollt oder was ihr trinken sollt, denn nach diesem allem trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Die Welt, ja, kümmert sich um die Dinge. Ich war neulich beim Friseur, ihr braucht aber nicht pressieren. Ich war neulich beim Friseur, kommt vor, wäre vielleicht nicht mal nötig, aber der gepflegte Mann muss gucken, dass er auch eine ordentliche Erscheinung abgibt. Und da waren zwei Friseusinnen drinnen und zwei Damen in den Stühle und ich habe warten müssen. Da ging es nur um Urlaub, nur um Kohle. Nur da fahren wir nein, da war nichts. Und für 80 Euro nach Mailand zum Shoppen und wieder zurück mit Übernachtung und was weiß ich. Um das ging es, ja. Geht's das in unserem Leben? Und jetzt kommt der Schlüsselsatz eigentlich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ja? So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgigen Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat in seinem Übel genug. Ein schöner, realistischer Satz, ja. Wenn mal irgendwas nicht funktioniert, das gehört zum nötigen Übel, ist halt so. Ja? Du hast nur nichts falsch gemacht. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das ist das Wichtige. Paulus sagt, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Also das ist ein Wahnsinn, das ist ein Lotto, das ist mehr wie ein Lottogewinn. Die Lottogewinner sind alle unglücklich. Wir dürfen glücklich sein. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns darin genügen lassen. Ist doch entspannt, oder? Und alles andere, was sonst noch ist, ein Auto, was du brauchst, eine Wohnung, alles da. Die aber reich werden wollen, gab mal Zeit des Wohlstandsevangeliums, da wollte man reich werden durch den Glauben, fallen in Versuchungen und Fallstricke und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welchen die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Und einige haben danach getrachtet und sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt. Ja. Geldliebe löst keine Probleme, das schafft ganz viele. So fassen wir nochmal zusammen. Umgang mit Finanzen, ich habe jetzt 0,2 Promille, was die Bibel darüber sagt, heute Morgen sagen können. Beim Umgang mit Finanzen geht es vor allem um eins, die richtige Einstellung, die richtige Haltung. Versteht ihr? Habt Acht. Ordentliche Haltung. Zuerst Gottes Reich. Zuerst Gottes Reich. Was will Jesus? Was will Jesus heute an diesem Tag? Kann man beten? Was willst du? Geh mit mir in den Tag. Nein, lass mich das sehen. Vertraue auf die Versorgung vom Herrn. Vertraue drauf. Ja, kann ich nur mal vom Georg Müller, dem weißen Vater, dem Englischen, das Buch empfehlen zu lesen. Wahnsinn, was der an Versorgung. Nur auf Vertrauen, ohne Spendeaufrufe. Ja. Reichlich sehen, reichlich ernten. Ja. Wenn ich meine Kohle 5 Euro weise weggebe, dann war es ja 5 Euro weise ernten. Wer reichlich sät, sagt der Paulus, der wird reichlich ernten, wenn du es raushaust. Ja, hau raus. Dann kommt es rein, du wirst fast erschlagen. Sage ich jetzt mal, ja. Sagt Jesus. Reichlich sehen, wer reichlich sät, der wird reichlich ernten. Fröhlich geben, ja. Nicht mit einem verbissenen Gesicht, nicht aus Unwillen oder aus Zwang, sagt der Paulus. Gib fröhlich. Schick dein Schiffle fröhlich übers Meer und irgendwann mal wird es wieder beladen zurückkommen, ja. Fröhlich geben. Genügsam sein, auch ganz wichtig. Muss ich alles haben? Muss ich mit zukaufen? Muss ich alles sehen, was auf Amazon auf seine Seiten kommt? Muss ich das haben? Muss ich alle Kleidung haben, die irgendwo bei Cecil oder Street One oder was weiß ich rumhängen? Muss ich das alles? Muss ich alles haben? Muss ich 4 Fahrräder darf man haben? Weil ich gehe ja auch nicht mit den Schuhen hier im Garten zur Gartenarbeit, da brauche ich Gummistiefel. Ja? Und so ist mir die Fahrrad, da gibt es verschiedene Zwecke. Könnt auch mit einem Klappfahrrad, einem alten fahren. Aber sag mal, das ist halt so. Ja? Aber dafür bin ich ja sonst genügsam. Genügsam sein, ja, muss nicht alles haben. Auf Gottes Verheißungen trauen, die Bibel lesen, zu wissen, was hat Gott uns verheißen, was will er uns schenken, was steht uns zu, was sagt uns das Wort Gottes zu. Ja? Und als letztes, als 7. Punkt, entspannt bleiben. Ganz wichtig. Nicht in Panik geraten, entspannt bleiben, wissen, wir haben einen Herrn im Himmel, der kümmert sich um 2,5 Zentimeter lange Würmer, wo kein Darm und kein Po und kein Mund haben. Dann weiß ich, er kümmert sich auch um mich. Ja, wir gehen zur Ministry Time. Wie weit geht deine Nachfolge? Endet sie beim Portemonnaie? Ja. Endet deine Nachfolge am Geldbeutel? Vielleicht muss der eine oder andere seine Haltung revidieren, ja? Vielleicht muss er darüber nachdenken, habe ich was zurückgehalten, was ins Reich Gottes gehört? Kann der Herr mich befreien? Kann der Heilige Geist das machen? Ich sage ja, ja. Gott befreit. Und wenn ich auf dem Geldbeutel sitze, mit dem Teufel zusammen, das macht mich nicht glücklich. Aber Nachfolge macht zufrieden, macht ruhig, entspannt. Ja. Ist dein Leben von Zuversicht und Vertrauen auf Gottes Versorgung oder von Furcht geprägt? Ja. Vertrauen wir Gott, wenn ich Angst habe, wenn ich Sorgen mache, wenn ich da geknechtet bin, dann heißt es, ich vertraue nicht, dem nicht, was Jesus gesagt hat. Ja. Und da kann man umkehren, das kann man lernen, man kann in ein Leben hineinkommen, wo man Jesus vertraut. Braucht jemand finanzielles Eingreifen Gottes? Das darf man beten. Wenn finanzielle Nöte sind, Gott sagt, mir gehört das Vieh auf 1000 Bergen. Ja? Ihm gehört alles. Das habe ich einmal gemacht in meinem ganzen Leben. Da hat der Prediger aufgerufen oder gefragt, braucht jemand ein finanzielles Wunder? Und wir haben da in dieser Zeit gerade Baupläne im Kopf gehabt. Und wir wussten, der Herr will uns ein Haus geben, aber wir wussten nicht, wie das mit eurem Gehalt funktionieren soll. Und ohne Eigenkapital. Da kannst du nichts bauen, das geht nicht. Kannst du ein Tiny House vielleicht bauen. Holzhäusle, Hundehütte, aber kein richtiges Haus, ja. Und dann bin ich aufgestanden, ja, ich möchte, dass man mit mir betet. Man hat mit mir finanzielle Wunder gebetet. Und Gott hat das finanzielle Wunder gemacht, ja. Sogar eine große Garage, wo ich 4 Fahrräder und einen VW-Bus reinbringe. War dabei, habe ich gesagt, braucht man nicht. Aber der Mann, der mir das geschenkt hat, hat gesagt, du musst das haben, du musst eine Garage, du brauchst das. Ich sage, ich mach dir nichts, ich helfe dir nicht auf deine Äcker und in deine Obstwiese, ich kann dir nicht helfen. Ich mache, nein, du brauchst eine Garage. Und die steht jetzt. Steht, ja. Gott hat es gemacht, er hat uns den Bauplatz. Da hat mich ein Arbeiter gefragt, da habe ich so tapeziert am Wochenende und dann kam noch so ein Arbeiter von der Baufirma und hat sich noch ein bisschen umgucken und da ein bisschen noch was gemacht oder gestrichen. Und hat er gedacht, ich bin auch irgendwie so ein Maler oder sowas. Und dann sagt er zu mir, was kostet denn hier der Quadratmeter? Und er hat gesagt, 265 Mark. Mark damals noch. 265 Mark war damals, das war damals schon viel, ja. Und er sagte, ja, wer kann das noch bezahlen? Hat er gesagt, ja, wer kann das bezahlen? Dann habe ich gesagt, das weiß ich auch nicht. Ja, aber versteht ihr, Gott hat es, das, alle Ehre gehört dem Herrn. Das Haus habe nicht ich gebaut, das hat der Herr gebaut. Das, ich sage immer, das ist das Haus des Herrn. Ja? Ist so. So, darf ich Armin und seine Mitstreiter bitten, vorzukommen? Enzo? Und dann wollen wir uns einfach Zeit nehmen zum Gebet. Ja? Dass wenn jemand eine Last hat jetzt auch vielleicht eine finanzielle Last, oder dass er sagt, ja, ich bin da noch nicht durch, mein Geldbeutel, da endet meine Nachfolge. Oder wie auch immer. Und es muss auch sich keiner total eine finanzielle Offenbarungseid leisten heute Morgen. Das muss nicht sein, sondern wir kommen zum Herrn. Ja. Und der weiß, was los ist. Der kennt unser Herz. Ja. Halleluja. Ich bete noch. Und dann wird die Band ein Lied singen und wir schauen einfach, wer freimütig ist und auch wer nicht darf rauskommen. Und dann beten wir. Ja. Vater, wir danken dir. Du bist unser Befreier. Ja, du hast uns von der Sünde befreit, von unserer Schuld befreit. Und alles, was du getan hast in unserem Leben, das hat uns gut getan. Das war gut für uns. Das haben wir dürfen heute genießen. Von allem, was du am Kreuzes Tod vollbracht hast, das dürfen wir heute genießen. Diese Freiheit, diese Nachfolge, das Vertrauen, alles, die Geschenke, die du uns gemacht hast, Vater. Und was ist das bisschen, was wir dir zurückgeben können? Das ist ja gar nichts. Und trotzdem schätzt du das und trotzdem ehrst du das, ja, dass wir mit den Mitteln, die wir haben, wenn wir dich da damit ehren, ist das von dir was ganz Großes, wie die Frau, die ihre 2 Pfennig in den Opferkasten geschmissen hat, wo Jesus gesagt hat, sie hat alles gegeben, die anderen haben von ihrem Reichtum gegeben, sie hat von ihrem Besitz alles gegeben, was sie gehabt hat. Und das hat Jesus geehrt und so ist er heute auch noch. Und Vater, so danken wir dir, dass wir heute Morgen zu dir kommen dürfen mit all dem, was uns beschäftigt, belastet, beschwert. Danke, Vater, du bist einfach ein großzügiger, mächtiger Schöpfer, Gott, bei dem kein Ding unmöglich ist. Halleluja, in Jesu Namen. Amen. Amen.